Beten wir nochmal. Wollen wir heute Morgen den Heiligen Geist einladen? Wollen wir sagen, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Wenn du das möchtest, sag ihm das jetzt. Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, ich will dich mehr verstehen. Ich will mehr mit dir erleben. Ich will, dass du mir mehr aus dem Wort zeigst. Ich will, dass du mir Jesus größer zeigst als jemals zuvor. Du bist mir gegeben und ich liebe dich, Heiliger Geist. Ich respektiere dich. Ich liebe dein Ja und ich liebe dein Nein. Und danke, dass ich zu den 5 klugen Jungfrauen gehöre, die genug Öl in den Lampen haben, weil sie dich lieben, weil sie dich respektieren, weil sie auch Ja sagen zu deinem Nein. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst, dass du in mir Raum gemacht hast, dass du mir mehr gibst. Du bist da. Das Wort Gottes sagt, wie viel man mehr gibt Gott den Heiligen Geist denen, die nach ihm dürsten, die nach ihm fragen, die nach ihm hungern. Wenn du dich ausstreckst nach mehr, wirst du mehr empfangen. Wenn du sagst genug, dann kommt nichts. Aber wenn du sagst, hey, ich will mehr, ich will tiefer hinein. Die Bibel sagt, um zu erkennen, was die Länge, die Breite und die Höhe ist. Das ist eine dreidimensionale Welt, in der wir leben. Und dann kommt die Tiefe. Möchtest du die Tiefe erkennen? Die Tiefe der Liebe Gottes, das ist nicht messbar. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht messen, aber man kann es erleben. Möchtest du in die Tiefe Gottes hineintauchen, in die Geheimnisse Gottes? Möchtest du tiefer hinein in das, was der Heilige Geist für dich hat? Dann streck dich aus danach. Gott hat immer mehr, 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 mehr. Er bricht das Brot dem Hungrigen. Das Brot in der Bibel ist immer ein Symbol für das Wort Gottes. Bist du schon satt und sagst, boah, ich kann nicht mehr? Oder willst du mehr? Streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Sag, Heiliger Geist, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich so sehr. Danke, dass du in mir Raum gemacht hast. Danke, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin. Danke, dass du in mich eingezogen bist. Hilf mir, der Sünde zu widerstehen. Mach mich stark am inwendigen Menschen. Mach mich mehr noch als jemals zuvor zu einem Überwinder. Gib mir einen Ekel für die Sünde und gib mir eine Freude für das Wort Gottes und für meine Geschwister und Liebe für die Verlorenen. Gib mir Liebe für meine Feinde. Lass mich in der Lage sein, meine Feinde zu lieben. Lass mich Menschen sehen, wie du sie siehst. Und es ist so anders, als ich sie sehe. Ich möchte sehen, wie du siehst, Jesus. Herr, ich möchte Augensalbe von dir, um meine Augen zu reinigen von dem Bösen und sie zu öffnen für das Gute. Lass mich sehen, wie du es siehst, Jesus. Lass mich sehen, wie du Menschen siehst, wie du Nationen siehst. Herr, lass mich sehen, wie du Deutschland siehst. Lass mich Erbarmen haben für dieses Land. Wegschauen von allem Bösen, was hier passiert und hinschauen zum dem, der mein Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Und dein Wort sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und Jesus, ich strecke mich aus nach deinen Wundern. Jesus, lass uns beten, lass mich beten für dieses Land, lass mich beten für diese Regierung. Auch wenn sie es nicht verdient hat. Es geht nicht darum, dass sie es verdient haben. Es geht darum, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Herr, wir beten für eine Erweckung für dieses Land. Wir beten für Erneuerung in diesem Land. Papa, erscheine du, Jesus, nicht nur im Iran und in Pakistan den Moslems. Erscheine ihnen auch hier in Deutschland. Offenbare du dich den Moslems. Offenbare du dich ihnen, den Gottlosen, den Verlorenen, den Sündern. Jesus, gib uns eine neue Ernte für dieses Land, auch für die Church. Gib uns eine Ernte. Herr, tu was Neues, tu was Neues, tu was Neues. Herr, wir singen so oft, tu was Neues. Wir strecken uns aus nach diesem Neuen. Wir wollen offen sein. Wir wollen die neue Schläuche sein für den neuen Wein. Vater, wir wollen das Neue empfangen. Und dazu lassen wir das Alte los und wir schauen nicht zurück. Wir schauen nicht zurück über das, was war. Wir wollen nach vorne schauen in das Neue und sagen Halleluja. Papa, du hast mehr, so viel mehr als das, was wir bisher erlebt haben. Du hast so viel mehr, so viel mehr. Und du bist gut, gut, gut. Bekenn das mal für dich, Gott ist gut. Gott ist gut. Dein Fleisch sagt nein. Deine Erfahrung sagt nein. Deine Erziehung sagt nein. Dein Geist sagt ja. Dein Geist sagt ja. Dein Geist sagt ja. Lass es hochkommen jetzt. Stell dir vor, du bist eine Colaflasche und ich schüttel dich 2 Minuten und dann mache ich auf. Was passiert? Was passiert? Es sprudelt aus dir raus. Lass dich schütteln vom Heiligen Geist. Lass dich schütteln vom Heiligen Geist. Lass dich erschüttern vom Heiligen Geist. Nicht nur heute, jetzt und hier, auch die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre. Lass dich erschüttern vom Heiligen Geist. Und sag, Heiliger Geist, mach aus mir eine Colaflasche, die nie leer geht. Öffne du mich für diese Welt, öffne du mich für die Menschen. Lass sie sehen, was aus mir rausspritzt. Nicht langsam rauskommt, sondern rausspritzt. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Und Heiliger Geist, wir bekennen dir auch heute Morgen, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir sind nicht in der Lage, auch nur einen Menschen zu bekehren oder zu predigen oder einen Dienst zu tun oder Hände aufzulegen ohne dich. Es geht nur mit dir, nicht ohne dich. Es geht nur mit dir, nicht ohne dich. Und danke, dass wir dich haben. Danke, dass wir nach vorne schauen. Halleluja, Halleluja. Amen. Wow, der Heilige Geist ist gut. Gott ist Power, Gott ist Kraft, Gott ist Energie. Halleluja. Wir gehen mal in Matthäus 27. Ich habe doch noch eine Stelle dazu bekommen, Tina. Matthäus 27 ab Vers 46. Matthäus 27 ab Vers 46. Und da schauen wir uns mal was an. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weiter. Wir lesen ein paar Verse. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen: Der ruft nach Elia. Weiter. Nur die Einleitung. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Weiter. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Also sie verspotten gerade Jesus, sie schikanieren ihn in der Stunde, in der Minute seines Todes. Weiter. Aber Jesus schrie abermals laut und starb. Er schrie abermals laut und starb. Weiter. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich hin will. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Mein Thema heute ist der Vorhang im Tempel. Der Vorhang im Tempel. Und es ist so interessant, was hier passiert ist. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Ist ganz wichtig, nicht von unten nach oben. Es war kein Menschenwerk, sondern es war Gottes Werk. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Halleluja, das haben wir abgespeichert, oder? Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht über diesen Vorhang, weil der Heilige Geist mich zu einem Punkt geführt hat, den ich euch gleich sagen werde. Und wir schauen uns mal ein bisschen diesen Vorhang an, der ist extrem interessant. Der Vorhang im Tempel war ein mächtiger, kunstvoll gewebter Schleier, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. Wir machen mal kurz das Bild dran. Das ist ein Modell nachgebaut, was nicht annähernd an die Schönheit und an das Majestätische des Tempels rankommt. Aber um euch das mal zu zeigen, wie das in etwa aussah. Also hier ist das Heilige. Hier drin, hinter diesem Vorhang, das ist der Vorhang. Hier hinten war das Allerheiligtum, da war die Bundeslade und da war die Gegenwart Gottes. Hier vorne hast du einen siebenarmigen Leuchter, steht für den Heiligen Geist, war gefüllt mit Öl und Brande. Hier ist der Schaubrotetisch, der Schaubrote steht für das Wort Gottes. Hier ist der Räucheraltar. Und dieser Vorhang trennte den Mensch von Gott. Als sie den Tempel bauten und alles so fertigten, wie Gott die Anweisung gab, nach dem Vorbild von dem Tempel oder der Stift zu dem Himmel, war es eine Tempelweihe. Und mit dieser Tempelweihe zog Gott in diesen Raum ein, hier hinten. Gottes Gegenwart war hier drin permanent. Und Gott war heilig. Und kein Mensch durfte da rein. Es war unmöglich. Wer da reinging, fiel tot um. Er wurde erschlagen von der Gegenwart Gottes. Nicht, weil Gott böse war, nicht, weil Gott komisch war, sondern Sünde kann nicht existieren in der Gegenwart Gottes. Gott ist heilig, das wissen wir. Und wenn etwas Unheiliges in die Gegenwart Gottes kam, boom, tot. Also kein Jude hat sich da jemals reingetraut. Die wussten genau, was passiert. Und wenn der Priester einmal im Jahr, also in diesem Bereich hier, konnten die Priester jeden Tag sein. Und da waren sie auch jeden Tag. Aber sie durften nur einmal im Jahr durch den Vorhang ins Heiligtum, um für die Sünden des ganzen Volkes ein Opfer darzubringen. In die Gegenwart Gottes zu gehen. Die Priester hatten ein Seil, ein Strick um ihr Bein und Glöckchen dran. Und draußen waren die anderen Priester. Und ich glaube, die Priester oder der eine Priester, der da reinging, der in dem Jahr der Hohepriester war, der wusste, Alter, wenn ich noch eine Sünde, wie viel? Eine. auf mir habe, die nicht bedeckt ist mit dem Blut, nicht weggenommen. Die Wegnahme der Sünde kam wann? Mit dem Kreuz. Halleluja. Es war eine Bedeckung der Sünde als Pfand für das Kreuz. Wenn er noch eine Sünde auf sich hatte und er ging da rein, was passierte? Er fiel tot um und die draußen, die anderen Priester hörten, oh, das Glöckchen klingelt nicht mehr. Der ist tot. Da haben sie ihn am Strick rausgezogen, weil da niemand rein konnte. Die konnten ja die Leiche nicht liegen lassen. Also, was sagt uns das? Gottes Gegenwart ist heilig. Gottes Gegenwart ist so extrem heilig, dass keine Sünde bestehen kann. So, jetzt lege ich euch mal noch ein bisschen ein paar Fakten vor über den Tempel und über diesen Vorhang. Der bestand aus der Überlieferung aus vier Farben, blauem Purpur in Klammer Violett und Indigoblau, rotem Purpur in Klammer Rotviolett, Karmesin, Scharlachrot und weißem gezwirbelten Byssus, feines Leinen in Klammer. Oft verziert mit eingestickten Cherubim, die seht ihr hier auch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das sind zwei Engel, die gegenüber sind, die Flügel, das was auch auf der Bundeslade war. Okay? Der Vorhang war ein Meisterwerk der Kunstweberei, kunstvoll gestaltet und sehr wertvoll. Er war mit einem prächtigen und dichten Gewebe geschaffen. Der Vorhang war mit Cherubim, engelsgleichen Wesen, bestickt, was auf die Bewachung des Zugangs zum Allerheiligsten hindeutet. Laut dem Historiker Josephus war der Vorhang des herodianischen Tempels ein Abbild des Kosmos. Die Sterne noch mit drauf. Wussten die damals schon, gell? Größe. Es gab verschiedene Vorhänge, wobei der Hauptvorhang zum Allerheiligsten extrem groß war. Laut Überlieferung war er 18 Meter hoch. 18 Meter hoch, 9 Meter breit und so schwer, dass er von vielen Priestern bewegt werden musste. Vierlagig. Okay? Er hing an goldenen Haken, die an vier mit goldenen überzogenen Säulen aus Akazienholz befestigt waren. Funktion: Er trennte den Raum des Heiligtums vorne dran vom Allerheiligsten, so nennt man das, in dem die Bundeslade stand. Nur der Hohepriester durfte diesen Vorhang einmal im Jahr an Yom Kippur durchschreiten. Das haben wir schon gehört, gell? Der Heilige Geist stellt mir manchmal Fragen und dann komme ich zu einer Predigt. Ich habe mir da noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich bin kein Jude, war noch nie in einem Tempel. Aber der Tempel war der Ort, wo Gott wohnte. Das müsst ihr euch vorstellen. Und dort war die Kraft Gottes so heilig, da gab es keine Kompromisse, wenn der Priester reinging. Wird uns das ein bisschen bewusst? Das fällt uns heute schwer. Wir sündigen und sagen, Herr, vergib mir, dann machen wir es gleich wieder. Sei froh, dass du Gnade hast. Damals ging es nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war auch bei Gott so. Dieser Vorhang war wahrscheinlich eine Tonne schwer oder mehrere Tonnen schwer. Ihr müsst euch mal die Größe dieses Vorhangs, 18 Meter hoch, das kommt hier gar nicht rüber. Aber mal einfach, dass wir ein bisschen eine Vorstellung haben, eine visuelle. 9 Meter breit, 18 Meter hoch, an goldenen Haken und Stangen. Und so, wo sie das gebaut haben, war alles gut. Die konnten die Bundeslade reinstellen, die Leviten und so weiter, war alles okay. Aber in dem Moment, wo sie den Tempel Gott weihten, ist Gott was? Eingezogen. Leute, das müsst ihr verstehen. Ab da war die Herrlichkeit Gottes wo? Im Tempel. Und die Juden wussten das. Die wussten das. Da kam keiner auf die Idee, in den Tempel reinzugehen und gucken und zu sagen, ist gerade kein Priester da. Da gucke ich mal, was da abgeht. Was steht denn da eigentlich da hinten? Ich möchte einmal die Bundeslade sehen. Die wussten, jeder einzelne Jude wusste, was dann passiert. Es wäre eine Anmaßung gewesen. Matthäus 27 nochmal ganz kurz zurück. Der Vorhang zerriss. In zwei Stücke von oben an bis unten aus. Ganz wichtig. Der war wahrscheinlich handbreit. Wie viel ist das? 15 Zentimeter, 20? Keine Ahnung. Das Ding war dick und fett und stark. Aus dem besten Material, was es gibt. Das reißt nicht einfach so von oben nach unten. Das passiert nicht einfach so nebenbei. Es war ein immenses Ereignis, was in der Bibel beschrieben ist, aber bei den Menschen irgendwie zu kurz kommt. Wir lesen mal weiter, was da noch passierte. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf. Wer waren diese Heiligen? Das waren die, die aufbewahrt wurden im guten Teil der Hölle bis zu dem Tag, als Jesus starb. Und dann hat die Hölle kein Recht mehr gehabt, sie zu behalten. Das wissen wir alle, das habe ich euch schon oft erklärt. Die Erde bebte, die Felsen zerrissen. Leute, da sind Sachen passiert, übernatürliche Wunder in der Sekunde von dem Tod von Jesus. Die Leute müssen sich doch gefragt haben, was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Aber irgendwie liest man das nicht, dass die Leute sich das gefragt haben. Nur der römische Hauptmann, der da stand, hat gesagt, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Auf einmal kommt die Erkenntnis. Krass, oder? Und der Vorhang ist zerrissen. Und jetzt konnte man reinschauen. Man sah die Bundeslade. Man konnte zum ersten Mal ins Allerheiligtum schauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und nichts passierte. Keiner starb. Was ist jetzt los? Wer weiß es? Danke, Bärbe, sag's ganz laut.
Der Heilige Geist war nicht mehr da.
Der Heilige Geist war nicht mehr da. Warum war er nicht mehr da? Weil er dann in uns eingezogen ist mit der Wiedergeburt. Seitdem ist das Heiligtum, das Allerheiligtum, leer. Im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört, das wissen wir. Was ich mich gefragt habe, die Frage, die der Heilige Geist mir gestellt hat, ist: Thomas, was dachten die Priester? Was haben die gedacht? Stell dir mal vor, es gibt einen Ort, wo du weißt, da darf ich auf gar keinen Fall rein, außer einmal im Jahr. Wenn du zum Priestern gehörst. Weil Gottes Gegenwart dort heilig ist. Ich muss das ein bisschen groß machen. Und jetzt plötzlich ist der Vorhang, der Schutz war zwischen Gott und den Menschen, oder auch die Trennung, aufgerissen. Von oben nach unten. Einmal komplett durch. Und auseinander. Die Priester kommen, sehen das. Es war Gottes Zeichen, dass er nicht mehr im Tempel ist. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssten sie sich doch die Frage gestellt haben, wo ist er jetzt? Der Heilige Geist wird die Erde nicht verlassen, auch nach der Entrückung der Gemeinde nicht. Da werden sich immer noch Menschen bekehren durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist raus. Ich frage mich, warum die Priester nicht, warum ich nichts in der Bibel lese, wo die sagen dem Volk, hey, ihr braucht nimmer kommen und opfern. Weil um das, um was es geht, ist nicht mehr da. Um was geht's denn? Um Gott oder um die Menschen? Um Gott, es ist Gottes Haus. Verstanden? Gott ist nicht mehr da. Aber das haben sie nicht gemacht. Ich frage mich, was die gemacht haben. Haben die den Vorhang geflickt? Ihn wieder zugezogen, so getan, wie wenn nichts wäre. Ja, das haben sie gemacht. Die haben weitergemacht, wie immer. Sind einmal im Jahr rein. Wir lesen nicht, dass das aufgehört hat. Stimmt's? Obwohl Jesus gesagt hat, reiß diesen Tempel ab, nach 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und haben sie gesagt, hey, 46 Jahre. 46 Jahre haben sie diesen Tempel gebaut. Jesus sprach aber nicht von diesem Tempel, sondern von seinem Leib. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Seht ihr, was Religion macht? Gott ist weg und Religion macht weiter wie immer. Religion tut so, wie wenn nichts war. Schon mal irgendwo religiöse Christen getroffen oder Menschen? Du spürst Gott bei denen nicht mehr. Aber die machen weiter wie eh und je. Vorhang flicken, so tun, als wenn die wirklich wahrhaftige Diener Gottes gewesen wären. Die hätten geschrien vor Schreck, wenn sie reingucken konnten und plötzlich die Bundeslade sehen. Die müssten eigentlich rausrennen und sagen, krass, wann ist dieser Nazarener gestorben? Er muss Gottes Sohn gewesen sein, denn er ist raus. Der Heilige Geist ist raus, ist weg. Gott ist nicht mehr im Tempel. Wenn Gott nicht mehr da ist, was nützen die Opfer? Nichts, die sind völlig sinnlos geworden. Seht ihr, wie krass das ist? Wir lesen das so nebenbei, der Vorhang zerriss. Aber Leute, da ist so ein tiefes Geheimnis drin. Das Blau dieses Vorhangs steht für Göttlichkeit. Das rote Purpur für Königtum und Herrschaft. Karmesin-Schalach steht für Leiden, Tod und Opferblut. Byssus-Weiß steht für Reinheit und Vollkommenheit. Der Heilsplan Gottes ist in den Farben des Vorhangs drin. Gott, Königtum, Leiden, Tod und dann Vollkommenheit. Der Heilige Geist wartete, bis der Tag kommt, wo er da raus darf. Er wollte gar nicht da drin sein. Weil er wollte wo? Er wollte denn zum eigentlichen Tempel. Was ist der eigentliche Tempel? Wir. Wir sind der Tempel, wo der Heilige Geist eingezogen ist. Und wenn der Heilige Geist in mir lebt, habe ich auch alle Dinge, die der Heilige Geist hat. Die neuen Geistesgaben, der fünffältige Dienst, alles ist noch da. Die Lehre, dass das alles gestorben wäre mit den Aposteln, ist so ein Schwachsinn. Dann wäre auch die Wiedergeburt zu Ende mit den Aposteln. Wenn der Heilige Geist in mir einzieht, was habe ich dann alles? Habe ich dann die Fülle oder nur ein bisschen? Habe ich den ganzen Tempel mit allem, was da ist? Wer weiß noch, was der siebenarmige Leuchter war? Schöpfung. Der Heilige Geist, habe ich gerade gesagt. Was waren die Schaubrote? Das Wort Gottes. Leute, hört ihr zu oder seid ihr nicht da? Dann Räucheropferaltar. Für was steht der? Für deine Gebete. Haben wir das alles noch oder fehlt da was? Wir haben alles. Wir haben alles. Und wir haben noch denselben Heiligen Geist wie der, der da wohnte und ausgezogen ist und eingezogen ist in der ganzen Welt, in alle Menschen, die Jesus Christus gehören. Ist das cool? Leute, das ist der Oberhammer. Das eindrücklichste Hindernis in der Geschichte des Volkes Israel war der sorgfältig gewebte Vorhang in der Mitte des Tempels, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennte. Im Heiligtum durften Priester regelmäßig dienen, aber durch den Vorhang hindurch in die Gegenwart Gottes durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr treten. Der Vorhang bewachte den Eingang zum Allerheiligsten. Der Vorhang bewachte den Eingang zum Allerheiligsten. Es war nicht möglich, für normale Menschen in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der alte Bund ist ein Extrem, der neue Bund ist ein anderes Extrem. Und wenn man das beides miteinander vergleicht, fragt man sich, ist das der ein und derselbe Gott? Ja. Gott musste im alten Bund die Sünde so krass durch das Gesetz zeigen, damit wir im neuen Bund unter der Gnade verstehen, was es heißt, begnadigt zu sein, dass einer den Preis bezahlt hat, weil Gott nichts Krummes gerade sein lässt. Halleluja. Inmitten des ganzen Tumults und dieser endzeitlichen Ereignisse wurde der Vorhang von oben nach unten zerrissen, was im Griechischen im Passiv steht, was auf Gottes direktes Eingreifen vom Himmel aus hindeutet. Er zerriss den Vorhang, der die Menschen von seiner Gegenwart abschirmte. Wer zertrennte den Vorhang? Nicht der Teufel, nicht die Menschen, Gott selber. Gott selber hat den Vorhang gegeben, hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und nachdem Jesus bezahlt hat, hat Gott gesagt, ratsch auf. Der Zugang ist frei. Kann nur Gott, oder? Überlegt euch das mal, was da passiert ist. Für die Juden muss das der Schock der Schocke gewesen sein. Oder wie sagt man richtig deutsch? Der Schocks, der Schöcke? Nee. Der Oberschock. Bist du schon mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß an so einem Trafohäuschen vorbei, an so einem Umspannwerk? Da hört man den Strom. Habt ihr den schon mal gehört? Das brummt. Und wenn man da zu nah dran geht, dann gibt es einen Lichtbogen, der brutzelt dich. Das ist genauso, wenn du manche Idioten, die krabbeln besoffen auf eine Lok hoch, kommen an die Hochspannungsleitung und dann sehen sie ein bisschen anders aus. Mit 15 war ich in einer Clique, wo einer aus der Clique, war ein bildhübscher Kerl, blonde, lange Locken, Frauenschwarm, auf die Idee kam, auf den Hochspannungsmasten hochzukraxeln. 20.000 Volt abgekriegt, runter, da war die Nase weg, die Ohren waren weg, die Finger waren weg. Das sah hinterher aus wie ein Monster. Die Haare waren weg. Da hat er so Plastikohr gekriegt, wo man mit so Druckknöpfe dran macht, dass er nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Aber wo ich den das erste Mal wieder gesehen habe, ich bin erschrocken. Ich habe Angst vor dem gehabt mit 15. Ja, ich war ja überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich dachte, wie kann man so blöd sein, da hochkrapsen? Ja, Der Teufel, Alkohol, Drogen, er krabbelt da hoch, du bist der Checker. Ihr müsst euch das so vorstellen, so war das Allerheiligste, da war Gottes Gegenwart, die war wie Strom. Und wisst ihr, wenn du da rein bist mit einer Ritterrüstung oder du gehst mit einer Ritterrüstung in so eine Umspannstation, dann bist du anziehend für den Strom, für die Power, die erschlägt dich. Wenn du einen Gummianzug anhast, hat der Strom nicht so Interesse an dir, weil es nicht leidet. Und so müsst ihr euch das vorstellen, mit Sünde in die Gegenwart Gottes ist wie mit einer Ritterrüstung in so eine Umspannstation. Und je näher du da dran kommst, desto krasser wird es. Deine Haare stehen, die Energie ist, oder die Luft ist aufgeladen mit der Energie. Da gibt es auch YouTube-Videos, wo einer da rumspielt, so ein Super-Elektriker, und dann BOOM, und dann PUFF, und dann ganze Stadtteile ohne Strom. So müsst ihr euch das vorstellen. So war die Gegenwart Gottes da. Und durch das Blut des Lammes hast du wie so einen Gummianzug an. Da passiert dir nichts, du bist geschützt. Das Bild hinkt, aber ich möchte es euch so ein bisschen sagen, dass da dahinter kommt. Jesus selbst ist der neue Tempel, das neue Allerheiligste. Ohne einen Vorhang, der uns hindern könnte, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Jesus ist der neue Tempel. Und wer bin ich? Ich bin ein Bruder. In Christus, das bedeutet, ich bin genau so ein Tempel. Das haben wir schon vor ein paar Sonntagen geklärt. Könnt ihr euch erinnern? Dann gab es einen Vorhof für die Nationen, einen Vorhof für die Frauen. Alles außerhalb von dem Bild, was wir gesehen haben. Also es war alles geregelt, wer wann wo bis wohin darf. Und da gab es Grenzen, die durften nicht überschritten werden. Und jetzt passiert etwas Bemerkenswertes. Der äußere Vorhof der Nationen wurde aufgehoben, da Jesus alle Nationen durch den Glauben zu sich zieht. Der Vorhof der Frauen wurde aufgehoben, da Jesus Männer, Frauen, Juden, Griechen zu gleichwertigen Erben Gottes macht. Laut Galater 3, Vers 28. Der Priestervorhof wurde aufgehoben, da Jesus alle Christen zu einem heiligen Priestertum geweiht hat. 1. Petrus 2, Vers 9. Durch seinen Dienst beseitigte Jesus alle Hindernisse, die den Eingang zum Tempel blockierten und die in dessen Aufbau symbolisiert waren. Der innere Vorhang war einfach der letzte Schritt. Ist Gott gut? Seht ihr, was Gott mit dir und mit mir gemacht hat? Nicht nur, dass wir gläubig geworden sind, wir haben Zugang ins Allerheiligste. Wann? Immer. Immer, 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 immer. Jesus selbst ist der neue Tempel, das neue Allerheiligste. Ohne einen Vorhang, der uns hindern könnte, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, dass es eine Bibelstelle gibt, wo es heißt, dass Jesu Leib der Vorhang war? Das schauen wir uns nachher an, wenn es zeitlich reicht. Jesu Leib war symbolisch der Vorhang ins Allerheiligste. Und was passierte mit Jesu Leib? Auch er wurde zerrissen. Er wurde zerfetzt von den Römern, von der Peitsche. Jesu Leib wurde zerrissen und genauso zerriss der Vorhang. Und Jesus machte den Weg frei. Ich liebe das, du auch? Der irdische Vorhang ist zerrissen, der himmlische Vorhang ist offen. Der Tempel in Jerusalem war ja nur ein Abbild von der himmlischen Stiftshütte oder von dem himmlischen Tempel. Mose musste alles nach dem Bauplan, den er am Himmel sah, wie Gott es ihm gezeigt hat, wie es im Himmel ist, musste er es auf Erden nachbauen. Mit dem Unterschied, dass der Tempel im Himmel immer offen ist. Da bedarf es keinen Vorhang. Aber auf der Erde braucht man einen Vorhang oder man brauchte ihn bis dato, bis dahin. Jetzt gehen wir in Hebräer 9 ab Vers 1 in Luther. Hebräer 9 ab Vers 1. Es ist interessant, wie viel die Bibel darüber schreibt, über diesen neuen Bund, über diese Dinge. Nun hatte ja der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum, haben wir schon gehört. Denn es war da aufgerichtet das erste Zelt, worin der Leuchter war und der Tisch mit den Schaubroten und es heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste hatte. Als die Juden noch durch die Wüste zogen, war es ein Zelt. Als sie dann das heilige Land, verheißene Land erobert haben, haben sie einen Tempel gebaut. Mehrere, aber das ist jetzt wir bleiben jetzt bei einem. Darin war das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gekrönt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet ist, gehen die Priester alle Zeit in das erste Zelt und richten den Gottesdienst aus. Haben wir auch schon gehört. In das zweite aber geht nur einmal im Jahr allein der Hohepriester. Und das nicht ohne Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei. War noch nicht. Solange das erste Zelt Bestand hatte. Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, den, der Gott dient. Als im alten Bund war das Gewissen der Diener Gottes immer noch befleckt. Gott sei Dank haben wir kein beflecktes Gewissen. Steht es im Wort? Wir sind frei gemacht von einem befleckten Gewissen. Der Teufel will es dir immer wieder geben, wenn du Mist gebaut hast. Dir sagen, du hast schon wieder gemacht. Wie weit ist alles entfernt? Eine Entscheidung, die du triffst und sagst, nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, die vor ihm gilt. Wann? Immer. Alle deine Sünden sind vergeben. Wann? Vor 2000 Jahren am Kreuz. Das lesen wir nachher noch. Dass alle deine Sünden vergeben sind, wäre das nicht so, müsste Jesus jeden Tag ans Kreuz gehen. Jeden Tag für die Sünden von heute. Morgen für die Sünden von morgen, übermorgen für die Sünden von übermorgen. Das ist eine Logik, oder nicht? Wenn das nicht reichen würde. Das lesen wir nachher noch, dass es ein einmaliges Opfer war. 9, Vers 10, gell? Allein mit Speis und Trank und verschiedenen Waschungen, die sind irdische Satzungen, die bis zu der Zeit der Besserung auferlegt sind. Bis zu der Zeit der Besserung. Wir wussten, das war alles Richtung Kreuz. Christus aber, sag mal Christus aber, ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt. Jetzt pass auf, was hier steht. Das nicht mit Händen gemacht ist. Nicht menschlich, nicht irdisch. Alles, was hier auf der Erde gemacht ist, ist menschlich und irdisch. Okay? Das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Alles, was irdisch ist, ist der Schöpfung untertan, beziehungsweise Teil der Schöpfung. Okay? Aber Jesus ist gekommen, um ein Hohepriester zu werden, für ein größeres und vollkommeneres Zelt. Ist das cool? Vers 12. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert heute, ein bisschen anstrengend, aber bleib dabei, hör es dir nochmal an zu Hause. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut. Jetzt kommt's, lies mit mir. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Halleluja. Nochmal. Sondern durch sein eigenes Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, in das Himmlische, und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wie lang ist deine Erlösung? Wie oft muss Jesus noch ans Kreuz? Nie wieder. Warum? Weil der Vater, der Richter über allem gesagt hat, okay, ich nehme das an. Ich habe euch oft das Beispiel erzählt. Stellt euch vor, ich habe jemanden umgebracht. Ich bin vor Gericht und der Richter sagt laut Gesetz, wir gehen jetzt nicht vom menschlichen Gesetz aus, wo du in die Vergnügungsanstalt JVA kommst in Deutschland mit Fitnessstudio, Fernsehzimmer und so Scherze, sondern ich rede jetzt davon, dass eigentlich die Bibel sagt, wer jemand umbringt, hat sein Leben verwirkt. Nehmen wir an, es gäbe in Deutschland noch die Todesstrafe. Jetzt stehe ich vor Gericht, es ist bewiesen, einwandfrei bewiesen, ich habe diesen Menschen umgebracht. Was für eine Strafe muss der Richter mir geben? Warum? Weil es was fordert? Wer fordert es? Das Gesetz. Der Richter kann nicht sagen, ja, im Gesetz steht zwar Todesstrafe, aber ich fand den Thomas so sympathisch, dann wandeln wir das mal um ins Lebenslänglich. Diese Scherze gibt es bei Menschen, aber nicht bei Gott. Verstanden soweit? Wir müssen raus aus dem humanistischen Denken. Und jetzt läuft jemand rein in den Gerichtssaal und sagt, Herr Richter, darf ich kurz reden? Ja, wer sind Sie? So und so. Was wollen Sie? Ich möchte an der Stelle vom Herrn Bauer sterben. Muss er das? Nein. Will er das? Ja, er hat es ja gerade bezeugt. Jetzt ist entscheidend, ob welche Entscheidung der Richter trifft. Wenn der Richter sagt, nein, lehne ich ab, wird es nicht funktionieren. Wenn der Richter aber sagt, haben Sie sich das gut überlegt, ja, okay, hiermit verurteile ich Sie, nennen wir ihn Mr. Meyer, zum Tode. Herr Bauer, Sie sind hiermit freigesprochen, Sie dürfen das Gericht, den Gerichtssaal als was verlassen? Als freier Mann. Bei wem wird am nächsten Tag am Galgen das Todesurteil vollstreckt? Bei Mr. Meyer. Verstanden? Die Entscheidung trifft der Richter. Und der Richter alleine. Mr. Meyer ist Jesus. Der Angeklagte bist du. Wir haben schon viele Menschen getötet. Die Bibel sagt, ob du jemanden umbringst oder mit Worten tötest, ist vor Gott dasselbe. Oh, jetzt wird es aber eng, gell? So, Jesus kam in deine Verhandlung. Der Ankläger ist Satan. Der sagt, ich weiß genau, was Thomas gemacht hat. Und der Vater sagt, ja, das stimmt, ich weiß es auch. Das hat er gemacht. Da kann ich sagen, ja, der hat es aber nicht so gemeint. Der hat den im Effekt erschlagen. Der wollte ihn eigentlich gar nicht töten. Der Schlag war ein bisschen zu hart und dann ja, hat er halt Schädelbasisbruch gehabt. So läuft es nicht. Mord ist Mord. Verstanden? Ja, ich wollte ja gar nicht so negativ über die schimpfen, aber es ist halt so rausgerutscht. Nein, Sünde, Sünde. Und Jesus hat bezahlt und jetzt der Richter hat es angenommen. Und genau das lesen wir hier. Der Vater hat die Strafe auf Jesus gelegt, weil Jesus stellvertretend für dich und für mich gestorben ist. Seht ihr jetzt, wie pervers religiöses Denken ist, was immer noch was tun will für die Erlösung? Es ist Blasphemie, es ist Gotteslästerung. Gotteslästerung ist das, was sagt, Gott hat was gemacht, aber ich mache auch noch was dazu. Und das, was ich mache, ist besser als was Jesus am Kreuz gemacht hat. Seht ihr jetzt auch, warum Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde? Ich habe oft gedacht, Jesus, das kann doch nicht dein Ernst gewesen sein, dass du sowas ins Wort reinschreibst, dass du sowas sagst, warum soll ich meine Feinde lieben? Aber wenn du jetzt verstanden hast, dass der Herr Meyer nicht nur für den Herrn Bauer gestorben ist, sondern für alle Menschen dieses Planeten, was für uns aus dem Verstand unvorstellbar ist, wäre es dann auch rein rechtlich vom Richter freigesprochen. Jeder Mensch. Er muss es aber annehmen. Verstehst du? Der Herr Bauer im Gerichtssaal muss sagen, wenn der Herr Meyer reinkommt, Herr Meyer sagt, ich möchte gern für den Herrn Bauer sterben, wenn der Herr Bauer sagt, nö, so ein Hampelmann lasse ich nicht für mich sterben. Nein, das mache ich schon selber. Ich bin ein Mann, ich gehe selber an den Galgen. Das sind die Sünder, die Welt, die das, was Jesus am Kreuz getan hat, ablehnen. Die würden so nicht formulieren. Aber genau das sagen sie. Der Richter sagt, okay, alle, die im Kerker sind, vorführen in den Gerichtssaal. Wir nennen jetzt nur mal eine Zahl, 100 Menschen. Und der Richter sagt, der Herr Meyer hat gerade gesagt, er wird für alle euch 100 wird er sterben. Wer nimmt es an? Wer es annimmt, kann als freier Mann raus. Morgen wird der Herr Meyer getötet. Das heißt, dass Jesus auch für deine Feinde gestorben ist. Wenn ich jetzt sage, aus meiner Verletzung, aus meinem Stolz, aus meiner Rebellion, weil nur die drei immer gegen Gott gehen. Ja, das sehe ich aber nicht ein, dass ich meinen Feind vergebe. Sage ich, das, was Jesus am Kreuz für meinen Feind erwirkt hat, ist nicht genug. Kannst du nur im Geist greifen. Wenn dein Fleisch gerade aktiv ist, dann wirst du gerade wuschig. Nochmal. Wenn irgendein Mensch in deinem Leben gibt, den du nicht vergeben willst, und ich habe auch meine Baustellen, sagst du, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht genug für meinen Feind. Wenn du jetzt aber dich entscheidest und sagst, danke Jesus, dass du für alle gestorben bist, auch für meine Feinde. Und du aufs Kreuz schaust und sagst, danke Jesus, dass du auch für ihn die Erlösung erwirkt hast. Wendet sich dein Denken und du sagst, danke Papa, ich bin bereit für ihn zu beten. Bring es in Aktion. Setz es um in seinem Leben, dass er seine Knie beugt und sagt, Jesus, wär du der Herr meines Lebens. Und was passiert dann? Dann ist er plötzlich dein Bruder. Und du fängst schon, bevor er diesen Schritt tut, ob er tut oder nicht tut, kannst du anfangen, ihn lieben. Warum? Weil Gott den Preis für ihn bezahlt hat. Warum hat Gott es getan? Weil er ihn liebt. Weil er in ihm Täter und Opfer zugleich sieht. Jeder Mensch ist Täter und Opfer zugleich. Ganz oft werden Menschen, die in einer schlimmen Familie aufgewachsen sind, zu Alkoholikern, zu Drogensüchtigen, zu Gangstern, Mördern, Bankräuber. Warum? Weil dieses böse Umfeld abgefärbt hat in ihre Seele. Frauenmörder hatten meistens eine böse Mutter. Ich gucke gern so Kriminalsendungen. Ist interessant. Und die töten die Frauen nicht nur, sie quälen sie, bevor sie sie töten. Weil sie das mit ihrer Mutter sich nicht getraut haben. Und dann tun sie meistens irgendwie Souvenirs mitnehmen, Ohrringe. Manche schneiden die Ohren ab und so Zeug. Also ganz widerliche Dinge, wo du dich fragst, wie krank kann ein Mensch sein, um sowas zu tun? Ja, das sind so Stellvertretermorde, wo der Hass in ihnen ein Ventil sucht. Und es trifft halt immer Unschuldige. Ganz viele Kinder, die als Kind missbraucht worden sind, werden wieder Kinderschänder. Warum? Weil die Dämonen in sie rein sind. Ein Fleisch. Versteht ihr? Wenn Christus nicht reinkommt, dann geht der Fluch immer weiter und immer weiter. Aber für die alle ist Jesus auch gestorben. Es gibt keine Sünde, hör mir gut zu, es gibt keine Sünde, die stärker ist als das Blut des Lammes. Ist das nicht krass? Selbst ein Massenmörder kann sich bekehren. Ich habe euch erzählt von Jeffrey Dahmer, diesem Massenmörder in Amerika, der Menschen gegessen hat. Also wenn ich da Wachmann wäre, ich würde mit dem nichts zu tun haben wollen. Jemand aus meiner Familie ist Wachmann im Gefängnis. Da kriege ich als Geschichten erzählt, wo ich sage, Palz für dich, ich will das gar nicht hören, das ekelt mich. Da schlafe ich als nachts nicht und denke mir, ja. Und der hat sich bekehrt. Dem hat jemand eine Bibel ins Gefängnis gebracht. Hätten sie in Amerika die Bibeln und die Kreuze und das Gebet nicht aus den Schulen entfernt, müssen sie heute nicht in die Gefängnisse tragen. Schon mal drüber nachgedacht. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Das werde ich mein Leben nie vergessen. Ich war Atheist. Ich habe geglaubt, was mein Lehrer in der Schule erzählt hat, es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, dann bin ich der Gott. Und dann entscheide ich, wer leben darf und wer sterben darf. Und er hat gesagt, ich habe nicht mit irgendeiner Strafe gerechnet, weil ich war überzeugt, es gibt keinen Gott. Als er anfing, die Bibel zu lesen, wen hat er entdeckt? Gott. Und er hat erkannt, ADS, ach du Schande. Verstanden. Und dann bekehrt er sich. Ich bin froh, dass Jesus sich nicht mit mir bespricht. Und fragt Thomas, wie findest du das, wenn man... Ich bin auch froh, dass er sich nicht mit dir bespricht. Ich bin froh, dass Jesus ans Kreuz ist und gesagt hat, Papa, dein Wille geschehe. Amen. Ist das cool heute Morgen? Tut euch das gut? Der Vorhang ist zerrissen. Egal, wie sehr sie da rumdoktern und rumflicken und jetzt den neuen Tempel bald bauen und wieder einen Vorhang ranhängen und sie können diesen Tempel Gott weihen, der wird aber nicht einziehen. Gott wird nicht in den Tempel einziehen. Warum? Weil diese Zeit vorbei ist. Wie lang? Für immer. Die Zeit kommt nie wieder. Die Religiösen drehen immer zurück. Die wollen immer das Alte wieder haben. In meiner ersten Gemeinde in Heilbronn, ich werde es nie vergessen, wir hatten einen Pastor, einen Älteren, der war lieb und nett, aber der hat nicht so einen starken Charakter gehabt. Und dann hatten wir einen Jugendleiter, der hat einen starken Charakter. Wir waren eine starke Jugendgruppe, 50, 60 Jugendliche. Und vielleicht 300 Leute insgesamt in der Gemeinde. Und unser Jugendleiter, der brannte mit dem Heiligen Geist. Wir haben bei mir zu Hause Lobpreis gemacht in meiner ersten Wohnung, Dachwohnung, werde ich nie vergessen. Ich habe die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, ich bin gegen die Schräge geknallt. Bam, runter in den Stuhl von Ikea, da ist geplatzt, puff. Und ich lag da und Bärbel hat angefangen zu weinen, weil die dachte, ich bin tot. Das hat einen Schlag gelassen, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich war weg. Ich bin nach ein paar Minuten wieder zu mir gekommen und habe gedacht, wo bin ich? Und auf einmal war die Kraft des Heiligen Geistes auf mir, fing an, in Sprachen zu beten. Da, was ist das denn alles? Ich habe immer alles irgendwie krass erlebt. Und die waren alle da, selbst mein Jugendleiter hat gesagt, Thomas, lebst du noch? Ist alles gut? Ist dein Kopf gut? Müssen wir ins Krankenhaus? Nee, ich habe gar nichts. Was ist denn überhaupt passiert? Ich konnte mich ja nichts erinnern. Heiliger Geist, boom. Ich liebe das. Ich hasse dieses... Ich liebe die Power Gottes. Du auch? Und dann kam Feuer in die Gemeinde. Und jeden Sonntag stand dieselbe Oma auf und hat prophezeit. Und immer dasselbe. Jeden Sonntag. Immer zwischen irgendeinem Lobpreislied stand sie auf. So spricht der Herr, bla bla bla. Du wusstest schon, ich stand eine Weile hinter ihr. Ich habe ja so mit dem Mund nachgesprochen, was gleich kommt. Und die Gemeinde fand es toll. Dann haben wir so alle alte Pfingstjubellieder gesungen, wie von 1800 irgendwas. Da war kein Leben, da war kein Feuer, da war nichts. Und dann war der Jugendpastor da mit dem Feuer und die Jugendlichen brannten und die wollten raus. Wir haben in Heilbronn neben der Kilianskirche evangelisiert. Und dann wurde es den Alten zu wild. Dann haben sie mal den Pastor geholt. Und ihr wisst ja, wie weltliche Gemeinden funktionieren. Das ist ein Verein. Und dann gibt es da 7 Leute, die den Verein gründen. Und eigentlich muss man jeden, der kommt, in den Verein aufnehmen. Das will man aber nicht. Der Verein läuft übers Landratsamt. Und wenn du gemeinnützig werden willst, läuft übers Finanzamt. Das sind 2 unterschiedliche Sachen. So, und da musst du einmal im Jahr eine Vereinsversammlung einholen, wo der Schatzmeister entlastet wird, wo die Finanzen offengelegt werden. Das ist das Wichtigste für alle, damit man weiß, was da läuft. So, und dann wird abgestimmt, wer der Vereinsvorsitzende ist, der ja meistens der Pastor ist. Aber wenn der Pastor nicht so spurt, wie das die Vereinsmitglieder wollen, ist der Pastor weg. Der wird dann was? Abgewählt. Hat mit der Bibel, mit Gott nichts zu tun. Aber dieser Staat zwingt uns in dieses Korsett. Dann wurde der Jugendleiter reinzitiert und wurde ihm gesagt, er soll mal halblang machen. Es gibt immer 2 Arten von Leuten. Die einen, die brennen, die haben Öl in ihren Lampen und die anderen haben die Lampen ohne Licht. Und es reicht denen. Ich habe ja eine Lampe, was willst du? Na, du hast aber kein Licht, da ist doch egal. Verstanden? Und dann ist es eskaliert. Wir hatten das noch ein halbes Jahr miterlebt. Wir durften dann die 3 Jahre nach Amerika, Gott sei Dank. Und dann gab es eine Gemeindespaltung. Und dann wurde abgestimmt und der Pastor wurde unter Druck gesetzt. Du entscheidest dich entweder für die Alten, die die Finanzen bringen, war ja ein Millionengebäude zum Abbezahlen, oder die Jungen, die hier alles durcheinander machen. Wir wollen das nicht. Im Prinzip war es eine katholische Kirche mit einem freikirchlichen Namen. Und der Heilige Geist durfte nur wirken, wann er dran war. Der Heilige Geist durfte gar nichts da drin. Er durfte nur wirken, wann er dran war. Er hatte seine 5 Minuten und wer hatte ein bisschen überzogen. Und wenn Jesus kam, der musste meistens vor der Türe stehen bleiben, weil mit langen Haaren und Bart durfte er gar nicht rein. Der kam nicht an den Ordnern vorbei. Können wir folgen soweit? Und dann gab es eine Gemeindespaltung. Die Jungen sind fast alle gegangen und die Alten geblieben. Du musst dich immer entscheiden, willst du das Feuer des Heiligen Geistes? Und Feuer bedeutet, es verbrennt was. Und meistens in unserem Gemüt, in unserer Seele, in unserem Herzen verbrennt was. Oder willst du festhalten an dem Alten und sagst, nee, lass ihn nicht los. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und der Teufel kommt immer und er macht dir Angst vom Heiligen Geist. Ich weiß, dass es ein Thema gibt, wo die meisten Christen Angst haben vom Heiligen Geist. Oh, den kann man nicht kontrollieren, Bruder. Das ist so undurchsichtig. Dritte Form der Gottheit. Wer soll das verstehen? Lies doch, was im Wort steht. Er ist dir gegeben als dein Tröster. Er hat ein Pfand auf deinen Kopf gemacht, auf ein Siegel, mit dem du versiegelt bist, damit dass du Gott gehörst. Er ist dein Parakletos, dein Tröster. Er macht dir das Wort groß. Er gibt dir Geistesgaben, wo du Menschen dienen kannst. Die sind nicht da, um Heilige Geistpartys zu machen. Die Geistesgaben sind da, um den Menschen zu dienen. Lies, was Paulus schreibt. Wenn man Angst vom Heiligen Geist hat, dann hört man nicht dem Heiligen Geist zu, sondern dem Teufel. Weil wenn du ohne den Heiligen Geist bist, haben wir Religion automatisch. Egal wie gut es angefangen hat, ist der Heilige Geist raus. Geht er freiwillig, weil er ein Gentleman ist, oder er wird rausgedrängt, kommt Religion. Ich hatte mit Pastoren öfters Kontakt, auch Pastorenkonferenzen war ich paar. Und dann wurde gefragt, Thomas, betest du für Kranke? Ja, selbstverständlich. Ja, und wird da jeder geheilt? Sag ich, nö. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aufgebe. Ich bete weiter. Ja, Bruder, aber es ist nicht gut für deinen Ruf. Wenn du für Leute betest und da passiert nichts, ist nicht gut für deinen Ruf. Sei mein Ruf hat mich noch nie interessiert. Noch gar nie nicht. Mich interessiert, dass ich das tue, was im Wort steht. Legt den Kranken die Hände auf, es wird besser mit ihnen. Ich weiß, dass es nicht an Gott liegt und nicht an mir, es liegt an dem, der empfängt. Ein Same muss immer auf den guten Boden fallen. Wenn das Herz Beton ist und grün angemalt, wird dann nichts. Versteht ihr? Ich ziehe mir den Schuh nicht an. Ich tue das, was in dem Wort steht. Ich lege den Kranken die Hände auf, bete für sie. So wie heute Morgen haben wir auch füreinander gebetet, oder? Entweder du empfängst oder du empfängst nicht. Wenn nichts passiert, ist nicht meine Schuld. Verstanden? Du gehst zum normalen Arzt und er untersucht dich und er verschreibt dir Pillen. Wenn du die Pillen nicht nimmst, bin ich eh nicht dafür, aber nur mal als Beispiel, dann ist es deine Schuld, nicht dem Pharmaarzt und nicht das Problem von der Pharmafirma. Sind wir uns da einig? Wenn du die Tablette nicht nimmst, dann passiert halt nichts. Und so ist es eben auch mit dem Heiligen Geist. Wenn sie doch mal für jemanden gebetet haben und es passiert nichts, dann sagen sie, ja Bruder, Schwester, da ist noch verborgene Sünde in deinem Leben. Verstehst du? Ich nenne das den schwarzen Peter. So eine Karte, der schwarze Peter. Weil der Pastor kein Glauben für Heilung hat, sagt er den Leuten, du bist schuld, du bist krank, was auch manchmal stimmt. Aber wenn du das immer tust, dann machst du den Leuten ein schlechtes Gewissen und Verdammnis kommt in ihr Herz und der Teufel sagt, siehst du, habe ich dir doch gesagt, dein Pastor sagt das selber, du bist selber schuld. Nochmal, für wie viel Sünden, für wie viel Schuld, für wie viel Krankheiten hat Jesus bezahlt? Für alle. Für alle. Ich bin manchmal auch noch krank, ich bin manchmal auch attackiert und so, also es ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Jesus hat bezahlt. Und da stellen wir uns drauf. Amen. Und davon müssen wir ausgehen. Und das ist Wahrheit. Und natürlich kann ich eine Gemeinde als Pastor leiten und sagen, wenn es dir finanziell schlecht geht, tja, da ist Sünde in deinem Leben, Bruder. Ja, du bist noch krank. Ja, da ist Sünde in deinem Leben, Schwester. Ja, mir geht's nicht gut. Ja, da bist du selber schuld. Natürlich kann ich als Pastor immer den anderen ein schlechtes Gewissen machen, ihm die Schuld einreden. Wird es ihr Glauben bauen? Nein. Wenn du noch krank bist, hey, no problem. Schäm dich nicht, verdamm dich nicht. Heute ist ein Tag des Heils, wo du anfangen kannst, sagen, danke Jesus, der Vorhang ist zerrissen, ich habe es heute verstanden. Der Weg ist frei zu dir. Amen. Wie viele Leute brauchst du eigentlich, die für dich beten? Keinen. Wenn du glauben würdest, bräuchtest du keinen. Der Zugang zum Thron der Gnade ist was? Frei. Wann? Alle Zeit, sagt das Wort. Ich habe euch erzählt, ich war in so vielen Gemeinden in meinem Leben. Boogie-Di-Boo-Gemeinden nenne ich die. Mit Öl und Wein und mit Trommeln sind wir hoch in die Weinberge. Ich sage jetzt nicht wo. Boogie-Di-Boo, dum-dum, Boogie-Di-Boo, bum-dum. Da haben wir das Öl rumgespritzt und den Wein und alle haben mitgemacht. Und da haben wir alle Dämonen vertrieben, die da gar nicht waren, weil die haben woanders gefeiert. Aber wir haben uns gut gefühlt. Wir sind vom Weinberg runter und haben gesagt, boah, heute haben wir aber den Arm des Herrn bewegt. Das war der größte Blödsinn aller Zeiten. Und es ist eskaliert. So eskaliert, wir saßen im Auto und da sagt einer, da fuhren wir durch so ein Vorgartenviertel mit so Gartenhäuschen, kennt ihr das? Da drin sind entführte Kinder von den Satanisten. Dann nimmt er sein Autotelefon, war so ein 7er BMW, werde ich nie vergessen, ruft die Polizei an. Ich sage, leg auf. Nein, ich rufe die Polizei. Sag ich, leg auf. Nein, dann bin ich aggressiv. Sag, du legst jetzt auf oder ich lass mich hier raus. Ich hole mir ein Taxi, ich laufe nach Hause. Ja, warum das denn jetzt? Sag ich, leg auf. Sag mal, habe ich gesagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Sag ich, jetzt ist gut. Jetzt reicht's mal. Die sind übergeschnappt, durchgedreht. Nenn's, wie's willst. Natürlich war da nichts. Aber weißt du, wenn du anfängst, Dämonen zu jagen, zeig mir die Bibelstelle, wo steht, jagt die Dämonen. Wo steht es? Gibt's keine. Aber der Teufel kommt und sagt dir, jagt die Dämonen. Was machst du? Du verschwendest Zeit, die für was da ist? Gott anzubeten. Deine Aufgabe ist, Gott anzubeten von ganzem Gemüt, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Energie, ich sag mal mit deiner ganzen Freude, mit deiner ganzen Unlust, mit deiner ganzen Frustration, trotzdem auf die Knie zu gehen und sagen, Papa, ich bete dich an. Du bist würdig zu nehmen, Herrlichkeit, Ehre, Macht und Stärke. Nicht die Dämonen jagen. Wie oft hat Jesus Dämonen gejagt? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Seht ihr, wie krank das ist? Und da müssen wir aufpassen, wo der Teufel uns hinführt. Du musst immer auf Grundlage des Wortes agieren. Natürlich haben wir manchmal Kontakt mit Dämonen. Ja. Bei uns passieren komische Dinge letzter Zeit. Gestern war meine Lesebrille verschwunden. Weg. Ich habe sie 2 Stunden gesucht. Lag sie oben im Bad, denke ich. 3 Tage davor stehe ich im Kofferraum, lad was aus, geht der Kofferraumdeckel von selber zu. Quetscht mich ein und geht alles weiter zu. Ich habe so einen Schreck gehabt, ich konnte gar nicht reagieren. Ich habe 1,5 Tage Schmerzen gehabt im Rücken. Da passieren Dinge, die sind komisch. Ja, ich weiß, wo die herkommen. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich habe einen Feind. Nachts, wenn wir schlafen wollen, fällt irgendwas im Haus, irgendwas laut um draußen, wo ich weiß, da steht aber nichts, wo umfallen kann. Ja, wer kommt denn da? Bugidibu. Blut ist im Schuh. Es interessiert mich nicht. Die können mich mal, verstehst du? Nein, die können mich nicht. Die machen halt Bugidibu, weil ihr Meister ihnen das aufträgt. Was steht im Wort? Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird was? Wird es gelingen? Da kannst du die auslachen. Dann habe ich halt mal ein bisschen Rückenschmerzen von meiner Heckklappe. Ja, dann geht es wieder weg. Nach 2 Tagen war es weg. Da heule ich nicht rum. Da meine ich, Staub abschütteln weiter. Amen. Jedes Mal, wenn der Feind in deine Nähe kommt, weißt du, dass du richtig bist. Wenn er nicht kommt, würde ich mich fragen, warum. Ich wundere mich immer über geistige Leiter. Und ich habe so einige Kontakte. Die wissen gar nicht, dass es den Teufel gibt. Ich war schon in manchen Gottesdiensten in Gemeinden anderen, da hörst du nicht ein einziges Mal das Wort Teufel. Da wird ignoriert. Jesus sprach ständig über den Teufel. Stimmt das oder lüge ich? Ständig hat er mit den Leuten gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Was euer Vater will, das wollt ihr auch und so weiter. Hat Jesus es gesagt? Ihr werdet in die Hölle kommen, hat er manchen Leuten gesagt. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Heulen werden in der Hölle die, die auf die Knie gehen und sagen, Jesus, jetzt will ich dir dienen, jetzt bin ich bereit, dir nachzufolgen, Herr, erbarme dich meiner. Werden die erhört? Nein. Und wisst ihr, wer die mit sind, mit den Zähnen klappern oder mit den Zähnen knirschen? Das sind die, die in der Hölle sind, sagen, du Drecksack da oben, du Schwein, lass mich hier rein, ich hasse dich. Die 2 Gruppen findest du in der Hölle. Jesus hat gesagt, wie es da abgeht. Gott sei Dank können wir zu den klugen Jungfrauen. Gehörst du dazu? Wenn du den Heiligen Geist liebst, haben wir das heute Morgen gebetet. Wenn du den Heiligen Geist liebst, bist du auf sicherer Seite. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Amen. Amen. Ja, sag dir Amen. Dir selber, nicht mir, dir. Dein Amen heißt, so ist es. Wo du zustimmst. Gott ist auf deiner Seite. Ich wundere mich über manche Gebete, die ich manchmal höre, wo Christen Dinge erbitten, die ihnen gehören. Das ist genauso, wie ich jetzt beten würde. Oh, Bärbel, bitte, 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 gib mir auch einen Autoschlüssel. Ich möchte auch mal mit unserem Auto fahren. Und der Heilige Geist sagt, guck mal, was in deiner Hose ist. Ja, nee, das ist nicht der echte Schlüssel. Ich spüre das gerade nicht, dass ich den Schlüssel habe. Ich kann das gerade nicht, ich drücke drauf, da tut sich nichts. Oh, vielleicht ist es gar nicht meiner. Oh, vielleicht ist es doch Bärbelehrer. Versteht ihr? Wenn wir Dinge bitten, die uns schon gehören, ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass der Vater sich freut? Vater, gib mir Gnade. Gib mir Vergebung. Gib mir Liebe. Nimm mich an. Manchmal spüren wir es nicht, dann können wir das beten, dass wir es wieder empfangen, dass wir es wieder spüren. Aber wenn du mit Zweifel betest, das Perverseste von allem ist immer die Aussage, Gott hat mir eine Krankheit gegeben. Ich komme da nicht mit klar. Überhaupt nicht. Ich habe es jetzt schon wieder mit den geistigen Leitern vor ein paar Wochen gehabt, wo Leute da sind und die auch felsenfest behauptet haben, sie haben diese Krankheit von Gott bekommen. Ich bete mit so Leuten nicht. Ich verschwende meine Zeit nicht. Genieß deine Krankheit. Wenn der Krebs, den du hast, von Gott ist, genieß ihn. Ich frage sie nur eine Frage. Nimmst du Schmerzmittel? Ja, natürlich. Und wie? Ich habe ja Schmerzen. Sei du, lehnst dich gegen Gott auf. Du darfst keine Schmerzmittel nehmen. Ja, warum das denn nicht? Sei ja, weil Gott doch dir die Krankheit gegeben hat, dann musst du dich so in vollen Zügen genießen. Ja, denk doch mal deinen Schwachsinn zu Ende. So sage ich es natürlich nicht, aber so ist es doch. Oder nicht? Wenn Gott dir eine Krankheit gibt mit brutalsten Schmerzen, dann will er doch, dass du leidest. Da darfst du doch kein Schmerzmittel nehmen. Das ist doch kontraproduktiv gegenüber dem Willen Gottes. Seht ihr, wie dumm das ist? Und das ist geboren aus Religion. Religion sagt dir immer, du musst. Stimmt's? Römer 10. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist tun. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Was spricht sie? Dein Wort ist mir nahe in meinem Herz und in meinem Mund. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht das Wort Gottes. In seinen Striemen bin ich geheilt. In seinen Wunden bin ich frei. Er hat am Kreuz bezahlt. Für wie viel? Für alles. Ich bin frei gemacht zu jedem guten Werk. Der Vater wünscht mir, dass es mir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Wie kann dann Krankheit sein? Ist Gott schizophren? Steht Gott morgens auf, raucht einen Joint und ist dann high und sagt, boah, was geht denn ab heute, Leute? Was machen wir? Oh, da hinten, der gibt dem mal eine Krankheit hier. Wie heißt denn der? Thomas aus Heidelberg. Oh, egal. So denken die doch, aber so würden sie es nie formulieren. Nein, es ist eine Ausrede gegenüber ihrem Unglauben, um den zu rechtfertigen, sagen sie, Gott will, dass ich krank bin. Weil wenn sie zugeben würden, dass Gott niemals will, dass du auch nur eine Krankheit hast, dann müssten sie ja was ändern. Und das wollen sie nicht. Verstanden? Ich kämpfe lieber im Schützengraben, den Jesus für mich gebaut hat, als im Schützengraben des Feindes. Ich kämpfe lieber in der Armee Gottes. Und wir leiden immer. Ich leide auch viel. Das kriegt ihr alles gar nicht mit. Ich leide viel. Aber ich leide mit dem Heiligen Geist im Kampf für das Kreuz. Und da ist Frucht. Es verändert mich, mein Charakter hier auf Erden zum Guten, und ich sammle Schätze im Himmel. Wenn ich kämpfe wegen der Sünde, wenn ich kämpfe wegen meines Stolzes, wenn ich mich einreihe in die Reihen des Feindes, habe ich viel Zeit verloren, die nie wieder kommt, und ich habe keine Frucht. Ganz im Gegenteil, es ist zerstörerisch. Verstanden? Wenn Christen nicht vergeben wollen, kommen Mächte der Finsternis in ihr Leben, die sie drangsalieren und quälen, nämlich genau mit dem, was sie nicht vergeben wollen. Und du kannst mit solchen Christen nichts anfangen. Die können nicht beten, die können nicht Bibel lesen. Für die ist alles zu anstrengend. Ihr ganzes Leben ist nur Anstrengung. Dann enden sie in der Psychopharmaka, dann enden sie hier auf der Couch und alles wird rumgedoktert, anstatt einmal die Wurzel zu ziehen der Unvergebenheit. Sie nehmen jeden Arzt und jeden Therapeut mit zu ihrem Baum und er sagt, ah, der rechte Ast, der muss noch abgesägt werden. Da wird der rechte Ast abgesägt. Oh ja. Nächsten Frühling hat es da 30 kleine. Hat nicht so geklappt. Ah, gehe ich zum anderen Therapeuten. Was sagen Sie? Er guckt sich den, oh, der linke Ast muss weg. Selbe in grün. Und dann kommt der Übermeister, der sagt, ja, wir müssen den Baum fällen. Dann wird der Baum gefällt und die Äste sind weg. Und man denkt, boah, krass, jetzt bin ich frei, jetzt ist es weg. Aber was steckt denn da immer noch in der Erde? Was ist die Erde in der Bibel? Dein Herz. Was steckt in deinem Herzen noch? Die Wurzel der Bitterkeit. Und glaub mir, die wird dann nicht alleine bleiben. Das wird widersprießen. Nur wird es anders aussehen. Statt drei großen, dicken, fetten Ästen, drei große Ärgernisse, hast du viele, viele kleine Ärgernisse. Ist aber immer dieselbe Wurzel. Wow. Ich weiß gar nicht, wo wir heute überall sind. So. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, mit Symbol aufs Kreuz. Um wie viel mal mehr, um wie viel mehr, sag mal um wie viel mehr, wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, unser Gewissen reinigen, unser Gewissen reinigen. Leute, wow, dein Gewissen ist waschbar. Ist das cool? Nicht nur die Sünden, dein Gewissen. Von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wir alle haben jeden Tag tote Werke. Aber Gott kann uns reinigen davon und hat den Weg frei gemacht. Darum ist er auch ein Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Du und ich, wir haben ein ewiges Erbe. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst dann in Kraft mit dem Tode. Es ist niemals in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wassern und Scharlachwolle und Isop. Haben wir das schon mal gehört? Scharlachwolle, Isop heute? Am Kreuz mit Essig? Und besprengte das Buch und alles Volk. Und sprach, das ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geboten hat. Und das Zelt und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und jetzt pass auf, was hier steht. Und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Ohne Blut keine Vergebung. Ich habe mal mit jemand gesprochen, der so mega tierlieb war. Nicht gläubig, vor vielen Jahren, bestimmt schon 30 Jahre her. Ja, ich will an deinen Gott nicht glauben. Als ich das in der Bibel gelesen habe mit den ganzen Tieropfern, ist ja furchtbar. Die armen Tiere. Dann habe ich gedacht, deine Birne ist so kaputt. Dein Denken ist, du liebst Tiere mehr als Menschen. Das ist dein Problem. Und dieses Denken ist Satan und nicht Jesus. Wenn du Tiere mehr liebst als Menschen, und das kennen wir ja in Deutschland, unser Wufzilein, unser Gott auf vier Beinen. Sonntagmorgens ist überall Gottesdienst. Da laufen sie bei Regen, bei Sturm, bei Schnee, wenn ich hier rüberfahre über den Geiberg. Da siehst du sie. 5, 6, 7, 8. In jedem Dorf laufen sie mit ihrem Gott, mit dem Häcketle. Schön hinterher und das Häcketle zieht und der Gläubige folgt. Da können die aufstehen. Da ist der Gottesdienst nicht zu früh, da ist kein Wetter schlecht. Fürs Häcketle wird alles gemacht in Deutschland. Ich liebe auch Hunde, verstehe mich richtig. Ich habe 3 Hunde gehabt in meinem Leben. Ich bin nicht gegen Hundehaltung, aber ich bin dagegen, wenn der Hund, ihr versteht, oder die Katze oder was auch immer. Wenn du denkst, dass ein Mensch mehr wert ist als ein Tier, bist du richtig, da bist du bei Gott. Weil Jesus ist für Menschen gestorben und nicht für Tiere. Und immer wieder werde ich gefragt, Thomas, denkst du, mein Tier ist im Himmel bei mir? Wenn du Jesus von Angesicht zu Angesicht siehst, fragst du nicht mehr nach dem Kläffer. Du brauchst keine Tütchen mehr zum Gassi gehen. Ich weiß, das gefällt manchen nicht. Ich wünsche dir, und ich bin mir sicher, im Himmel hat es Tiere. Pferde sind beschrieben. Manche andere Tiere sind beschrieben. Vielleicht treffen wir sogar unseren Liebsten wieder. Warum nicht? Gott ist gut. Aber dann wird es komplett anders sein. Du kannst dich mit den Tieren unterhalten. Und ich hoffe, der erinnert sich nicht an dich so sehr. Weil er wird dich dann fragen, warum hast du mich da getreten? Warum hast du da dies gemacht und das? Keine Ahnung. Gott ist auf derer Seite, die verstanden haben, was das Kreuz bewirkt hat. Passt auf, welches komisches Denken der Teufel in Menschen hineinlegt oder hineinlegen will. Ist wichtig. Oh, Halleluja. Also ich spüre hier die Salbung. Ich hoffe, du auch. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und da wurden manchmal am Tag, was weiß ich, wie viel 1000 Tiere geopfert beim Tempel. Da war eine ganze Rinne, die war richtig einen halben Meter breit, einen halben Meter tief, wo das Blut weglief vom Tempelberg. Das muss ja gestunken haben und was weiß ich was alles. Aber nochmal, es war nur eine Bedeckung der Sünde. Und Gott, ohne Blutvergießen geht's nicht. Versteht ihr das? Was ist jetzt besser? Dass nie ein Tier für irgendein Mensch gestorben wäre. Das erste Tier, was gestorben ist, war wo? Wer weiß es? Bei Adam und Eva. Gott macht den Fell. Das hat er nicht bei Kick gekauft. Gott musste ein Tier töten, um ein Fell zu haben für beide, um sie zu bekleiden. Sind wir uns einig? Da geht's schon los. Aber das war ja nicht Gottes Wille, dass es so passiert. Das war die Sünde des menschlichen freien Willens, der das Ganze ins Rollen brachte. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. 23. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum. Hör gut zu, was hier steht. Das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, habe ich euch vorhin erklärt. Der Tempel auf Erden war ein Abbild des wahren Tempels im Himmel. Sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Boah, ist das der Hammer? Ich habe oft euch erklärt, wenn ihr in den Himmel kommt und ihr würdet auf die Idee kommen, wie Satan zu sündigen, würde es euch nicht, es ist nicht mehr möglich, aber wenn es möglich wäre, wäre das Blut des Lammes auch da, um dich von dieser Sünde zu reinigen. Mit anderen Worten, du kannst in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen. Ist das cool? Es wird im Himmel keine Sünde passieren, wo Gott sagt, Thomas, jetzt tut mir es leid, jetzt musst du gehen. Nein, wird es nicht, es ist nicht möglich von dem, so abgesehen. Wir haben hier unseren Teil gekämpft und da oben ist Frieden. Und die, die hier Frieden haben, haben dann anschließend unten ihren Kampf. Verstanden? Halleluja, 25. Auch, jetzt kommt es, was ich vorhin euch erklärt habe, auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester, der alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Das haben wir alles schon ausführlich angeschaut, gell? Sonst hätte er oft leiden müssen, von Anfang der Welt an. Hätte Jesus jeden Tag ans Kreuz müssen. Nochmal, nochmal, nochmal. Haben wir das geklärt? Haben wir das verstanden? Nun aber, sag mal nun aber. Am Ende der Zeiten ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde, was? Aufzuheben. Wo die Sünde mächtig wurde? Halleluja, liebst du diesen Vers? Kennst du das auswendig? Wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Kennt ihr das Spiel mit den Händen? Als Kinderspiel, kennt ihr? Immer eine Hand, immer. So macht es der Teufel. Teufel sagt, Sünde, verloren, verdammt. Gott legt die Hand drauf, Vergebung. Dann kommt der Teufel wieder, aber er hat schon wieder gesündigt. Gott sagt, Vergebung. Und ich kann dir versichern, die letzte Hand, die oben bleibt, ist die von Jesus. Amen. Amen. Weil die letzte Sünde, die du hier auf Erden begehst, legt Jesus seine Hand drauf und sagt, vergeben. Und dann gehst du in die Ewigkeit. Und der Teufel macht, ah Mann, verstanden. Halleluja. Tut euch das gut heute Morgen. Ich weiß, es ist viel Material. Aber ich glaube, es segnet euch, oder? 27. Und mit den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Reinkarnation gibt es nicht und so weiter. Gibt mittlerweile auch christlicher Kruscht. Christlich ist ja nicht Christus, haben wir auch schon geklärt. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht. Was ist das zweite Mal? Die Erscheinung von Jesus, wie nennt man das? Wer weiß es? Die Entrückung, danke. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die auf ihn warten oder ihn erwarten. Da sind wir unmittelbar davor. Wir haben die letzten Stunden in der Weltgeschichte, bevor Jesus kommt und seine Braut zu sich holt. Bist du bereit? Hebräer 6,19, das gebe ich euch noch mit. Dies haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Wir haben einen festen Anker im Glauben, der hineinreicht, symbolisch, in das Innere hinter den Vorhang. Ihr müsst verstehen, für uns ist vieles klar, vieles auch nicht, aber Paulus schreibt diesen Brief den Hebräern, den Juden, die nur den Tempel kannten und den Vorhang. Und scheinbar hat sich's nicht so sehr rumgesprochen, dass der Vorhang zerrissen ist. Sonst würde man mehr darüber lesen. Ich denke, die Priester haben das kaschiert und gesagt, es ist alles wie immer. Bringt nur eure Opfertiere weiter, macht alles weiter. Sonst hätten sie ja ihr ganzes System verloren. Ihr ganzes religiöses Versorgungssystem hätten sie verloren. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen, Vers 20. Er, der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wow. Wenn niemand für dich betet, wenn keiner mehr Bock auf dich hat, wenn alle Menschen dich verlassen haben und jeder nur noch dich hasst, einer betet für dich jeden Tag. ohne Unterlass. Und er heißt Jesus im Himmel. Amen. Halleluja. So, noch eine Bibelstelle, die mache ich jetzt ein bisschen schneller und dann haben wir es geschafft. Ich überziehe ein bisschen Hebräer 10, ab Vers 14. Und das ist die Stelle, wo ich euch vorhin am Anfang schon gesagt habe, dass sein Fleisch der Vorhang ist. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bist du nicht. Nochmal eine Bestätigung. Das bezeugt uns aber auch, wer? Mein Bruder in der Gemeinde. Meine Schwester. Nee, wer macht es? Der Heilige Geist. Seht ihr jetzt, warum der Teufel immer will, dass du den Heiligen Geist anzweifelst, kritisierst oder sagst, der ist nicht mehr da oder der ist nur für bestimmte Eliten? Dann kannst du ihn nämlich nicht mehr hören. Und wenn du nicht mehr hörst, kann er dir nicht das Wort bestätigen. Und wie kämpfen wir gegen den Teufel? Wir melden uns im Karate an und gehen ins Fitnessstudio. Steht es im Wort? Wir widerstehen ihm mit was? Mit der Zunge, mit dem Wort. Dazu musst du es kennen. Und der Heilige Geist, der stellt sich damit drauf. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Haben wir bei der Wiedergeburt einen neuen Sinn bekommen? Wie heißt er? Wiedergeborener Geist. Haben wir ein neues Herz bekommen? Ja. Die neue Schöpfung hat ein neues Herz bekommen. Du kannst plötzlich lieben, wo du vorher nicht in der Lage warst zu lieben. Kannst du jetzt Gott lieben? Kannst du Menschen lieben? Das ging vor deiner Wiedergeburt nicht. Da war unsere Liebe abhängig von denen, die uns genutzt haben und die gut für uns waren und die anderen waren uns wurscht. Manchmal will das Programm wieder kommen, aber du spürst dann den Heiligen Geist, der sagt, hey, sei nicht so. Stimmt's? Das ist der neue Bund. Gott hat gewusst, der alte, das ist nicht das Vollkommene. Der neue Bund ist das Vollkommene. Und in ihren Sinn will ich es schreiben und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Gott denkt nicht mehr an deine Sünden. Kann er gar nicht mehr. Wenn Gott sich entschieden hat, etwas zu löschen, ist es weg. Dann ist es weg. Vers 18. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die. Was passiert jetzt, wenn wir einen neuen Tempel bauen? Wenn wir Juden werden, würden sagen, wir bauen einen neuen Tempel. Wir machen alles so, wie es war. Wir bauen die Bundeslade nach, den Vorhang nach, alles. Macht das noch Sinn? Nein, warum macht das keinen Sinn mehr? Weil es aus Gottes Sicht keine Sünden mehr gibt. Weil die was sind? Bezahlt am Kreuz. Für wen? Vorhin habe ich es euch erklärt, in dem Gerichtssaal, für den Herrn Bauer, wenn er das Werk des Herrn Meier annimmt. Wenn er aber sagt, ich will den Herrn Meier nicht, gilt dieser Freispruch nicht. Ist nicht automatisch. Deswegen gehen Menschen verloren in die ewige Verdammnis, weil sie das Werk nicht wollen. Aber der das annimmt, der ist frei. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Habe ich euch das neulich erklärt vor ein paar Sonntagen, wo ich immer wieder Christen treffe oder höre oder Geschichten mitbekomme? Ich gebe meinen Arm, wo sie beten und sagen, Gott, ich gebe meinen Arm, wenn du meine krebskranke Tochter heilst. Gott braucht deinen Arm nicht. Das ist religiöses Denken. Ich gebe etwas dazu. Ich bin bereit, ein Opfer zu geben, damit endlich das Wunder geschieht. Wunder geschehen durch was? Durch Glauben und nicht durch einen Arm geben. Verstanden? Aber so ist der Teufel. Religion sagt dir, du musst auch was tun. Und wenn ich einen Arm gebe, dann ist es wieder das Kreuz plus mein Arm. Und das ist Gotteslästerung. Verstanden? Bete niemals, Gott, ich gebe dir dies und dies, wenn du das und das machst. Verstanden soweit? Ich möchte, dass ihr frei seid. Ich möchte, dass ihr so richtige Glaubenstiger werdet. Vers 19. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Sowohl das Himmlische als auch das Irdische. Wir haben was? Wer weiß noch, was das Heiligtum war? Wie ein Stromtransformator. Wenn du zu nahe kommst, macht es Bumm. Jetzt macht es nie wieder Bumm. Warum? Weil du vollkommen geschützt bist und Gottes Zorn dich ja gar nicht mehr treffen kann oder Gottes Heiligkeit, weil du ja schon geheiligt bist durch das Blut. Verstanden? Du bist Christus. Thomas Christus auf Erden. Paulus sagt, es ist noch nicht jetzt sichtbar, was wir sein werden, aber wir strecken uns aus danach. So, noch zwei Versen, habt ihr es geschafft. Ihr seid richtig gut. Vers 20. Den er uns eröffnet hat als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Können das greifen heute Morgen? Bin ich zu kompliziert, ist zu schwer oder können das greifen? Christus ist der Weg durch den Vorhang. Für uns ist das alles irgendwie Pillepalle oder wir haben uns bekehrt, sind schon 10 Jahre gläubig, hat uns der Vorhang noch nie interessiert. Aber er schreibt es Juden. Und für uns ist es wichtig zu verstehen, wie die gedacht haben. Die wussten, ich gehe überall hin, aber nicht ins Allerheiligste, weil da sterbe ich sofort. Das war ein Tabuort für die. Ich glaube, dass so viele sogar Angst davor hatten, auch nur in die Nähe da zu kommen. Und jetzt sagt Christus, ich habe den Weg frei gemacht. Ihr dürft sogar hinter den Vorhang. Ihr dürft da rein mit voller Freimut, mit voller Freude, mit voller Erwartung. Vorhin haben wir gelesen, dass Jesus die ganzen Trennungen, den Vorhof für die Heiden, da durften die nicht weiter, die Frauen durften bis dahin und nicht weiter. Das, alles war getrennt. Und in Christus ist jede Trennung aufgehoben. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau, Arm und Reich, Grieche und Jude, wie es die Bibel nennt. Ist das nicht gigantisch, Leute? Und seht ihr, wie der Teufel das alles, er will nicht, dass das gepredigt wird. Er will nicht, dass das in deinem Bewusstsein ist. Er will, dass du noch alttestamentlich denkst. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Für dich gibt es wie viel Strafe noch von Gott? Keine. Glaubst du das? Wenn es keine Strafe gibt, kann auch keine Krankheit bei dir andocken. Denn Krankheit ist der Sünde Sold. Angst, Depression kam sofort über Adam, nachdem er was hatte? Gesündigt. Er versteckte sich vor Gott. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich verstecken willst, ist das aus Angst geboren. Das hat nichts mit dem Vater zu tun. Wir haben gelesen, wir haben Freimut. Durch das Blut Jesu den Freimut zum Eingang in das Heiligtum. Wann? Alle Zeit. 20. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Bei mir steht durch sein Fleisch. Sein Leib wurde zerrissen. Du darfst nicht mir glauben, du musst dem Wort glauben. Sein Leib wurde zerrissen, wie der Vorhang zerrissen ist. Und zeitgleich ist es passiert, als sein Leib starb. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, bist du tot. Sind wir uns da einig? Als Jesu Herz am Kreuz aufhörte zu schlagen, zerriss der Vorhang. Keine Millisekunde früher, keine Millisekunde danach, sondern in diesem Moment war der Freispruch erwirkt. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben. Die Sünde war bezahlt und nun musste niemand mehr in der Gegenwart Gottes sterben. Der Weg war frei. Halleluja. Und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. Halleluja. Alles erneute Opfern, hör mir gut zu. In einem neuen oder in einem alten Tempel ist absolut sinnlos. Haben wir das verstanden heute Morgen? Wenn Gedanken kommen, die dir sagen, hey Thomas, ich nehme jetzt immer mich, damit sich niemand angegriffen fühlt. Hey Thomas, wenn du jetzt so und so lang betest, dann passiert's. Wenn du jetzt das und das tust, dann passiert's. Wie oft Leute zu mir gekommen sind, ja Bruder, warst du schon mal in Jerusalem? Habe ich gesagt, nö, noch nie. Ja, da musst du mal hin. Habe ich gesagt, warum? Oh, das ist der Ort auf der Welt. Naja, Moment, der Heilige Geist wohnt in mir. Das heißt, der Tempel bin ich. Und wenn ich jetzt hier stehe, ist Gott wo? Hier. Ich drehe 1 Meter rüber, wo ist Gott jetzt dann? Hier. Was soll ich denn in Jerusalem erwarten? Könnt ihr mal fragen. Wenn du auf die und die Konferenz gehst, zur Pepsi-Cola-Salbung, nach Pensacola, zur Toronto-Salbung. Könnt ihr euch erinnern, die ganzen Dinge? So 5 Jahre oder 10 Jahre, nachdem ich gläubig war, kam auf einmal der Israel-Hype auf. Alle mit Israel-Flaggen, plötzlich hatten sie alle jüdische Vorfahren. Haben sie Shofar geblasen, Flaggen geweht und alles war plötzlich ganz toll. Wo steht es im Neuen Testament? Wenn du Shofar bläst, dann kriegt der Teufel aber Angst. Der Teufel, da kriegt aber sowas von Angst, da rennt er zurück in die Hölle und batscht die dir zu. Der lacht darüber. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo ein Shofar geblasen wird und der Teufel hat Angst bekommen. Außerdem war das für die Juden. Wenn ein Christ Jude werden will, dann ist es wie wenn ein Handwerksmeister sagt, ich möchte wieder Geselle werden. Das ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Verstanden? Leute, wo der Heilige Geist in deinem Leben predigt, ist Freiheit. Und die Bibel sagt, immer wenn das Gesetz gepredigt wird, kommt eine Decke über den Zuhörer. Ob das Christen sind oder Juden, bei den Juden sowieso, weil die haben den Heiligen Geist nicht mehr. Wir wissen, der ist weg. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, du hast heute Morgen mit mir zusammen gebetet am Anfang, dass wir den Heiligen Geist mehr achten und mehr lieben wollen. Stimmt das? Nimm dir Zeit. Und wenn es nur 5 Minuten am Tag sind, 5 Minuten ist besser als gar nicht. Lauf in die Weinberge, lauf in den Wald, geh in dein Kämmerlein, leg dich zu Hause auf die Couch oder aufs Bett, was immer gut für dich ist. Und sag, Heiliger Geist, ich liebe dich. Mehr nicht. Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich will mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir. Und dann kommt es und es kommt Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Manny, nimm den Heiligen Geist mit in deine Firma. Du eröffnest bald deinen Kosmetiksalon. Weih ihn dem Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, diese 4 Wände hier gehören dir. Jeder Kunde, der kommt, der soll dich erleben. Wenn ich Hände auflege, sollen sie dich spüren. Sollen fragen, was ist hier anders? Herr, gib mir Gelegenheiten, Zeugnis zu geben. Amen. Ja. Der Heilige Geist macht es. Und ganz unverkrampft. Glaubt ihr das? Gott ist nicht verkrampft, Gott ist unverkrampft. Papa, danke für das Wort heute Morgen. Ich bete, dass du es benutzt, um uns weiter in die Freiheit zu führen, uns tiefer hineinzuführen. Danke, Papa, für jeden Sonntag, wo wir noch hier in Freiheit sein dürfen, dein Wort hören dürfen, in deine Gegenwart kommen dürfen, dich loben und preisen und anbeten dürfen. Danke, dass du gute Pläne hast mit unserem Leben. Danke, dass wir genug Öl in unseren Lampen haben, weil wir den Heiligen Geist lieben. Und danke, dass du bei uns bist, uns nie verlassen noch versäumen wirst. Danke, dass der Vorhang, der so kostbar und groß und gewaltig und schwer war. Und ja, du hast ihn zerrissen. Du hast ihn zerrissen, nicht Menschen. Du hast den Weg frei gemacht, nicht die Volksbank. Du hast den Weg für uns frei gemacht zum Kreuz. Danke, Jesus. Danke, 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 dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass es mir gehört. Ich bin ein Erbe in Christus. Und danke, dass ich den vollen Zugang habe zu diesem Erbe. Papa, danke, dass es ein gutes Jahr wird, weil du uns tiefer hineinführst in deine Gegenwart. Egal, was draußen noch passiert, du lebst in mir. Und dein Wort sagt, wenn ich Christus habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe. Und ich habe dich als Schatz in irdenen Gefäß, als einen Schatz, den Heiligen Geist, den Stellvertreter für dich in einem irdenen Gefäß. Halleluja. Danke, Jesus, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir lebst, obwohl ich immer noch an manchen Tagen ein kleiner Drecksack bin, mich immer noch daneben benehme, immer noch zornig werde, immer noch bockig bin, immer noch schmutzige Dinge sage, immer noch schlechte Gedanken zulasse, immer noch sündige, immer noch verurteile, immer noch Gelüste auf Rache habe und trotzdem bleibst du in mir wohnen. Und danke, dass du Raum gemacht hast in mir. Danke, dass kein Dämon mit dir zusammenlebt. Sie belästigen mich von außen, aber sie leben nicht mehr in mir und dafür danke ich dir. Danke, dass der Tempel heilig ist, wie es schon das Wort sagt. So wie im Allerheiligsten kein Dämon war, so ist auch in mir kein Dämon. Danke, Jesus, dass ich frei gemacht bin in Christus Jesus. Danke, dass keine Macht der Finsternis mehr Macht über mich hat, es sei denn, ich lasse es zu. Und ich entscheide mich heute Morgen, keinen negativen Gedanken, schlechten Gedanken, Gedanken der Sünde, des Todes, des Leides, der Krankheit, der Verdammnis, der Schuld zuzulassen, der Minderwertigkeit, der Depression, der Mangelversorgung. Nein, all das lasse ich nicht mehr zu, weil du mein Gott bist, der gute Gedanken über mir hat und der gesagt hat, der Zugang in das Allerheiligste ist frei, alle Zeit für mich. Danke, Jesus, du hast den Weg frei gemacht. Halleluja. Amen. Yes.